Ja, ich begrüße euch zu dem Workshop über Burnout. Die mich nicht kennen, mein Name ist Andreas Binus. Ich habe Medizin studiert in Erlangen, an der Uni Erlangen und bin aus Nürnberg. Nach dem Medizinstudium habe ich Public Health studiert auf den Philippinen und bin über die Jahre mit verschiedensten Menschen während der Medizin in Kontakt gekommen, die mir gezeigt haben, wie schnell eigentlich man in seinem Leben von den Kraftreserven am Ende ist. Und deswegen habe ich mich in den letzten Jahren, vor allem auf meinem Weg auf der Intensivstation, habe ich mich mit diesem Thema Burnout sehr beschäftigt. Ich war selber an dem Rande zum Burnout. Ich habe mir die Frage gestellt, als Christ, kann ich überhaupt Burnout bekommen? Was glaubt ihr, als Christ kann man Burnout bekommen? Ja, das ist ganz klar, dass wir in unseren eigenen Reihen bei den Predigern Leute sehen, die einfach ausgebrannt sind und die raus müssen aus dem Beruf in eine gewisse Zeit, um wieder neu zu Kräften zu kommen. Und das hat mich gewundert, weil ich habe mir gedacht, das kann doch nicht Gottes Idee sein für uns, dass wir ausbrennen. Das kann doch nicht sein. Von daher habe ich ein Seminar entwickelt, das uns hilft zu verstehen, warum kommt es zu Burnout und wie kann ich das Ganze verhindern. Und eigentlich muss ich sagen, es geht 2 bis 3 Stunden und wir werden heute die Basics zusammenfassen. Medizinische Hintergründe im ersten Teil und dann schauen wir aus geistlicher Sicht hinein, was wir dagegen tun können, um uns vor dem Burnout zu schützen. Burnout. Was ist der Hintergrund? Wer hat das Ganze überhaupt das erste Mal beschrieben? Das war ein sogenannter Herr Freudenberger. Freudenberger 1974, er beschrieb es als Menschen, die ehrenamtlich in Hilfsorganisationen arbeiten und mehrere Monate sehr begeistert waren und mit viel Engagement bei dieser Arbeit waren. Symptome von Erschöpfung, Zynismus und Reizbarkeit machten sich plötzlich bereit. Im Vergleich zu ihrer ersten lodernden Begeisterung nannte er diese Zustände nun abgebrannt. Er hat so dieses Bild von einem Streichholz, ich zünde es an, es lodert und brennt schnell und dann wird es ziemlich schnell abgebrannt. Er sagt, das sind the dedicated and committed, das sind Leute, die voller Hingabe bei der Sache waren. Und deswegen auch, nur wer ausbrennt, wer ausbrennt, der muss erst einmal gebrannt haben für was. Sonst kann ich ja nicht ausbrennen. Das sind Leute, die volles Engagement gezeigt haben und dann irgendwann Luft ist draußen. Und was glaubt ihr, welche Berufsgruppen sind die, die am meisten davon betroffen sind? Medizinische Gruppen, sehr gut. Leute, die geistlich dienen. Prediger wahrscheinlich. Pflege. Das hat er auch gesagt. Das sind Pfleger, Mediziner, Ärzte, aber generell Leute, die in den Hilfsberufen tätig sind. Genau wie ihr sagt. Das sind die Leute, die voll bei der Sache sind, die wissen, sie können anderen was mitgeben und die irgendwann aber irgendwo auf dem Weg Zeichen entwickeln, die wir gleich nochmal anschauen. Kurz nochmal zu dem Begriff Burnout. Das ist ein Modebegriff, den hört man in den letzten Jahren immer mehr. Geht drastisch hoch, obwohl er ja schon in den 70er Jahren geprägt wurde. Aber ich muss euch sagen, das gab es schon immer. Nur nicht so viel wie in unserer heutigen Gesellschaft. Wisst ihr, es hieß nur anders. Es hieß früher Neurasthenie zum Beispiel. Es gab da andere Namen dafür. Und auch in der Medizin heute ist es keine Diagnose, die wir abrechnen können. Es ist etwas, was ein Syndrom ist, ein Zustand von verschiedenen Krankheiten, und ein großes Überlappen zeigt mit anderen Krankheiten. Wisst ihr, welche zum Beispiel? Mit welchen anderen Krankheiten hat dieses Burnout häufig zu tun? Was glaubt ihr? Depression, ganz wichtig. Viele von den Burnout-Patienten zeigen Zeichen einer typischen Depression. Was noch? Das sogenannte Fibromyalgie-Syndrom, schon mal gehört? Fibromyalgie-Syndrom. Das Fibromyalgie-Syndrom ist das, wo man immer überall am Körper an gewissen definierten Punkten Schmerzen hat, wenn man drückt. Noch eins, was oft mit hineinkommt, das sogenannte chronische Müdigkeitssyndrom, CFS, Chronic Fatigue Syndrome. Wisst ihr was? Es gibt sogar was anderes, was mit dem zusammenhängt, obwohl es vom Namen her genau das Gegenteil bedeutet. Wisst ihr was? Das sogenannte Bore-out-Syndrom. Und das gibt es in unserer heutigen Gesellschaft, die so mit allem gesättigt ist, dass es zu einem Bore-out kommt. Was heißt Bore? Sich langweilen. Die Leute langweilen sich so, dass sie keinen Sinn mehr sehen im Leben. Und komischerweise haben die gleichen Symptome wie Leute, die ausgebrannt sind, ausgeburnt. Also Burnout und Bore-out. Viel Überlap. Und wir haben hier die Definition nochmal von Freudenberger damals gegeben, emotionale Erschöpfung. Das heißt, ich kann nicht mehr. Ich tue meine Arbeit, sagen sie, wie im Hamsterrad. Oder wie eine Maschine, die funktionieren muss, so gehe ich in die Arbeit. Und man ist emotional erschöpft und das wirkt sich dann immer in einem zweiten Schritt auch auf den Körper aus. Ich fühle mich zwar ausgelaugt, aber irgendwann kommen Symptome hinzu von Nackenschmerzen, Kopfschmerzen. Man kann nicht mehr und man will nicht mehr. Es kommt zweitens zur Depersonalisierung, Entfremdung. Was heißt das? Depersonalisierung. Person, Depersonalisierung. Man ist seiner eigenen Person nicht mehr so ganz gewahr. Man nimmt sich selbst wie von, man schaut auf sich selbst wie von einer Distanz und fühlt die Leute, die Patienten beschreiben das taub. Man ist wie numb, so richtig taub. Und die gehen dann in die Arbeit und haben keine Freude und sie fühlen ihren eigenen Körper nicht mehr wirklich. Wenn das geschieht, dann kommt es zu Zynismus oft. Dann kommt es dazu, dass man über andere Leute schlecht redet und versucht, sich abzureagieren. Das ist mir jetzt erst vor einem halben Jahr auf der Intensivstation passiert. Ich habe fast ein ganzes Jahr lang auf der Intensivstation gearbeitet. In einem großen Haus, Maximalversorgung, 60, 70, 80 Stunden die Woche gearbeitet. Und dann hat man da Arbeitskollegen im Alter von 27 Jahren, eine junge Kollegin, und die sitzt am Computer und plötzlich fängt sie das Weinen an. Und die Tränen tropfen. Und ich frage sie, was ist denn los? Und sie sagt, ich kann einfach nicht mehr. Es geht nicht mehr. Und das passiert so alle 2-3 Tage. Und irgendwann nimmt es an Häufigkeit zu und ich kriege mit, wie sie ein Gespräch hat und wie sie jetzt für über 8 Monate krankgeschrieben ist. Sie kann nicht mehr arbeiten. Im Alter von 28 Jahren. Meine Arbeitskollegin. Ein Beispiel von Leuten, denen das so passiert ist. Warum? Es kommt in dem dritten Schritt zu erleben von Misserfolg zu einer Sinnentleerung. Was heißt denn das? Normal, wenn wir was tun im Leben, dann tun wir das doch, weil es irgendwie einen Sinn machen muss. Wenn ich Lehrer bin und die Lehrer, die werden ganz häufig auch betroffen, dann möchte ich, dass mein Schüler was mitnimmt. Wenn ich Arzt bin, dann möchte ich doch sehen, wie der Patient gesund wird. Muss ich aber im 10-Minuten-Takt die Patienten durchschleusen? Sehe ich gar nicht mehr, wie diese Menschen in unserer kranken, modernen Gesellschaft gesunden? Und werde ich durch den Leistungsdruck womöglich von meinem Chef noch zu größeren Leistungen angespornt, dann komme ich in eine Situation herein, die mich zum Burnout letztlich bringen kann. Wenn ich von meiner Persönlichkeitsstruktur her auch noch jemand bin, der eher einen geringen Selbstwert hat. Es kommen also verschiedene Faktoren zusammen. Normal machen wir zusammen einen Test in dem Seminar, aber wir haben heute nicht die Zeit dazu. Deswegen eine kurze Frage nur, die auch schon zeigen kann, ob man ein bisschen zu Burnout neigen könnte. Bist du mehr als die Hälfte deiner Zeit mit Dingen beschäftigt, die du nicht gerne tust, wo du nicht mit dem Herzen bei der Sache bist oder woran du gar keine Freude hast? Wenn dieses Gefühl als Hausfrau, als Arbeitnehmer, wenn das immer wieder auftaucht, dann sollte man sich die Frage stellen, ob man nicht mal das weiter abklärt. Das wären solche Tests. Und je nachdem, was diese Tests dann zeigen, kann man schon ein bisschen einstufen, wie schwer dieses Burnout bei einem vorhanden ist. Und je nachdem gibt es verschiedene Therapieansätze. Und wisst ihr, ich kenne Leute, die sind so schwer im Burnout, die können nicht mal mehr auf die Straße gehen. Die können nicht mehr alleine spazieren gehen. Die brauchen jemanden an ihrer Seite. So fertig sind die. Was wir als Ärzte machen, ist natürlich eine gute Abklärung erstmal. Wir schauen mal das Blut uns an, schauen die Vitamine im Blut an und andere Stoffe. Es gibt natürlich auch körperliche Ursachen, die wir erkennen müssen. Aber wenn die körperlichen Ursachen soweit behoben sind, so müssen wir den Menschen ganz sehen und die anderen Aspekte angehen, ja? Und je nachdem kann das hin bis zu einem stationären Aufenthalt bedeuten. Also ich kenne einige Leute, die können nicht einfach so zu Hause bleiben und therapiert werden, die kommen da nicht mehr raus. Die brauchen professionelle Hilfe von einem guten Psychologen unterstützt, wenn möglich ein guter christlicher Psychologe oder Psychiater, der das Ganze mitführt. Also kann es sein, Sie haben einen Burnout, dem einen oder anderen sieht man das schon von einer Meile her an. Was glaubt ihr, sind die möglichen Ursachen? Was sind die Ursachen so für einen Burnout? Habt ihr noch Ideen, was dazu führen kann? Ich habe ja schon ein paar gesagt. Was könnte noch zu einem Burnout führen? Ja? Wenn man eine Veränderung durchlebt. Also man hat eine Arbeit, ich wiederhole es nur für die Aufnahme, immer eigentlich gut nach einem gewissen Rhythmus gemacht. Plötzlich kommt eine einschneidende Änderung und ein Schicksalsschlag zum Beispiel, genau. Sehr gut. Das kann dazu führen, dass man irgendwo aus dem Gleichgewicht rutscht. Gibt es noch Ideen? Ja? Eine nicht erkannte Depression, unbedingt, ganz wichtig, die innere Gefühlslage, die innere Stimmungslage, die ist ein wichtiges Fundament, ob es dann zu einem Burnout kommt. Eigentlich haben die mir gesagt, Burnout ist nur mit der Arbeit zusammen, das stimmt gar nicht. Burnout können Hausfrauen bekommen, die sind nämlich 24 Stunden in der Arbeit drin, mit ihren Kindern, mit dem Mann, den sie dann noch kochen müssen. Burnout kann überall dazu kommen, wenn man seinen Alltag oder seinen Beruf oder seinen ganzen Lebenssinn nachgeht und versucht, sein Bestes zu geben und am Schluss irgendwo nicht mehr kann. Ja. Noch irgendwelche? Ja? Mobbing, ja. Mobbing, sehr gut. Ja. Wenn jemand perfekt sein will. Ich muss perfekt sein. Ich muss schnell sein und gut sein. Besser als alle anderen. Das sind so Schlagworte im Kopf, die dazu führen können, wenn jemand so denkt, dass er am Schluss im Burnout landet. Ich muss es allen recht machen, ist so ein anderes Schlagwort. Kennt ihr diese Schlagwörter? Die habe ich schon als Kind, wohlgemeint von den Eltern, habe ich die schon mit auf den Weg bekommen. Sei der Beste, streng dich an, verliere keine Zeit. Und das ist ja in sich gesehen nicht schlecht. Aber versteht, es gibt Menschen, die das so ernst nehmen, dass sie aus dem Balance, aus dem Gleichgewicht kommen. Da kommen wir gleich noch drauf. Noch Ideen? Ich zeige euch sonst gerade hier, dass wir das, wir lesen nicht alles durch, ich will euch nicht erschlagen, aber man kann es grob einteilen in äußere Umstände und innere Umstände. Was ihr gesagt habt, hat beides gerade irgendwo mit betroffen. Die äußeren Umstände, hohe Arbeitsbelastung, Stress, fehlend oder wenig positives Feedback, wie auf unserer Intensivstation, wenn dann der Chef sagt, mach's schneller, mach's besser. Was du heute Nacht wieder gearbeitet hast, das hat doch wirklich zu nichts gebracht. Wenn keine positiven Rückmeldungen kommen, Gefahr. Keine klare Abgrenzung zwischen Beruf und Privatleben. Wie häufig haben wir das heute, dass die Leute mit ihrem Laptop ins Bett gehen? Schlechte Teamarbeit, Konflikte. Ich nehme nur ein paar raus hier. Geringer Verdienst. Und nicht stabile Arbeitssituation in unserer Gesellschaft heute, wo die Firmen abbauen an Arbeitsplätzen, umschichten. Diese äußeren Umstände machen unsere Leute heute kaputt. Es gibt natürlich auch die inneren, auch eine ganze Liste. Wir gehen nicht alles durch, aber schaut, man kann es ganz einfach einteilen. In Ängste und Wünsche. Ja? Und wir müssen uns fragen, wo kommen denn diese Ängste her? Die Angst vor Ablehnung, die Angst, den Erwartungen anderer nicht zu entsprechen, die Angst, das Chaos könnte hereinbrechen, die Angst vor Versagen, als Verlierer dazustehen oder Wünsche, und die muss ich hinterfragen immer, der Wunsch, gut, der Beste zu sein, der Wunsch, erfolgreich zu sein, es den anderen zu zeigen, etwas beweisen wollen. Alles eigentlich klingt ja gar nicht schlecht, aber ich sag euch, das kann das Gleichgewicht zum Kippen bringen. Der Wunsch nach materieller Sicherheit ist ja nicht schlecht. Der dritte Punkt an Ursachen, und den hast du schon ein bisschen mit anspielen lassen. Schlagwörter, die wir von zu Hause aus mitbringen. Sei perfekt, streng dich an, beeil dich, sei stark. Mach's den anderen recht. Alles für sich gesehen, keine schlechten Dinge. Aber versteht, dass alles seine Zeit hat in unserem Leben. Und wir kommen da drauf. Und so gibt es verschiedene Theorien und Konzepte, wie es dann letztlich dazu kommt, dass man irgendwann in dieses Burnout völlig hineinrutscht. Weil man muss davon ausgehen, dass man ein gewisses Grundrisiko hat, jeder von uns. Aber es gibt Menschen, die haben einen sehr dicken Schutz, eine dicke Schutzschicht. Ha. Und die Schutzschicht kann dann durch verschiedene kleine Sachen, die an uns nagen, die kann dann immer abnehmen, bis man irgendwann durch kontinuierliche Mikrotrauma, durch viele kleine Verletzungen kommt man ins Burnout rein. Aber es gibt auch die andere Sache, wie du gesagt hast, diese großen Schicksalsschläge, diese großen Hämmer, die einschlagen oder eine Mischung aus beidem. Nur, dass man das grafisch mal sieht, wie man durchdringt zu dem Burnout letztlich, weil der Schutz uns genommen wird. Die Frage ist doch dann, wie kann ich diesen Schutz möglichst groß halten und wieder aufbauen? Und ich möchte euch sagen, wir gehen auch nicht durch die Therapie, darüber könnte ich ein ganzes Seminar halten, mit mehreren Stunden. Das ist, was die Welt empfiehlt und was die Bücher auch sagen. Ich habe da zwei Bücher mitgebracht, wo ich auch viel Information rausgenommen habe für meinen Workshop. Das sind medizinische Bücher, die lernt man zum Beispiel an der Uni. Das wäre Burnout praxisnah, ist ein kleines, dünnes Heftchen vom Thieme Verlag. Sehr gut geschrieben, klein und dünn. Und ein dickeres hier, das ist aber auch wunderbar geschrieben, aber das ist jetzt weltlich, einfach nicht jetzt geistlich, sondern das ist, was die Medizin lehrt. Zum Beispiel Burnout-Prävention, sich selbst helfen, das 12-Stufen-Programm vom Schattauer Verlag. Der Inhalt, sehr gut. Ich sage nicht, dass alles da das Nonplusultra ist. Ich zeige am Schluss auch nochmal eine Literaturliste. Aber viele Sachen, die wir hier lernen, die machen natürlich Sinn. Wenn ich im Burnout bin, muss ich anschauen, wie sind meine sozialen Kontakte, wie ist mein Verhältnis zu meiner Frau, zu meinem Mann, zu meinen Kindern, zu meinen besten Freunden und den einzelnen sozialen Kreisen. Und eventuell muss ich da was ändern. Wenn ich im Burnout bin, muss ich individuelle Interventionen machen. Ich muss schauen, wie ich mein Zeitmanagement gestalte. Zeitmanagement-Seminare, könnte man einen ganzen extra Kurs drüber halten. Lebensstil, gesunder Lebensstil, da kommen eigentlich die New Start-Prinzipien hinein. Und Arbeitsplatzwahl und möglicherweise Wechsel. Bei mir war das jetzt zu viel mit der Arbeit, persönlich, in den letzten Jahren. Ich habe jetzt gewechselt und bin an einem anderen Ort, wo es deutlich entspannter ist und wo ich nur noch 80% arbeite. Und das lässt einen richtig aufatmen und irgendwo wieder... Leider hat nicht jeder die Möglichkeit, seinen Arbeitsplatz zu wechseln. Vor allem, wenn man schon älter ist oder drin ist, dann kann man nicht einfach so woanders hin. Die nehmen dann einen auch nicht mehr. Dann muss man sich überlegen, kann ich vielleicht trotzdem reduzieren oder kann ich mir andere Sachen holen, die mir wieder den Schutz aufbauen. Das ist dieses Ganze mit dem Arbeitsplatzintervention. Wisst ihr, es kostet zum Beispiel den Schweizer großen Firmen, wie den Banken oder so, das kostet, ich habe die Daten in dem Buch, das kostet denen Milliarden Franken jedes Jahr, die Folgen von dem Burnout praktisch zu tragen, weil so viele Leute deswegen ausfallen und weil dadurch Schäden entstehen. Deswegen holen die sich auch immer mehr Troubleshooter. Ich lese hier zum Beispiel, die finanziellen Folgen erreichen oft astronomische Ausmaße. Man muss sagen, zum Beispiel, hier steht, in England gehen jedes Jahr 40 Millionen Arbeitstage durch Stressfolgen verloren. Eine Studie des Schweizerischen Staatssekretariats für Wirtschaft zeigte 2002 auf, dass 4,1 Milliarden Franken wegen Arbeitsausfällen aufgrund von Stresserkrankungen wie Burnout verloren gehen. 4,1 Milliarden Schweizer Franken. Das sind astronomische Zahlen. Deswegen werden Troubleshooter und Workshops in Unternehmen gehalten, Lebenszielanalyse, ja. Das ist ganz wichtig. Konflikte, wie trage ich Konflikte aus am Arbeitsplatz und zu Hause? Beratung, haben wir schon gesagt, das kann professionelle Hilfe brauchen, das kann sogar bedeuten, für eine Zeit lang gewisse Medikamente einnehmen zu müssen. Oder eine New Start-Kur zu versuchen und mal wirklich rauszugehen aus dem Ganzen, um wieder neue Kraft zu gewinnen. Wir sind noch nicht in dem Geistlichen, meine Lieben. Ja, nicht, dass ihr denkt jetzt, warum das so klingt. Wir kommen aber noch zu tieferen Problemen, die dem Ganzen zugrunde liegen. Und das sind alles spannende Punkte, finde ich, weil da kann man viel drüber sagen. Das steht auch in dem Buch drin, ganz was Einfaches. Die 3 N. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört, es ist ganz simpel. Erstens, nachdenken. Das heißt, wenn es mir nicht gut geht, und das kann man anwenden auf verschiedene Probleme in seinem Leben, wenn es mir nicht gut geht, dann denke ich mal nach und schreibe es nieder. Ich denke nach, warum geht es mir nicht gut, warum ist das alles zu viel, warum streite ich ständig mit der und der Person. Ich schreibe es nieder und mache mir einen Plan. Und ich bleibe drittens nicht alleine damit. Was heißt das? Ich suche mir Rat. Ich rede mit meinem Partner, mit meinen Leuten in der Familie. Ich rede mit einem Arzt vielleicht oder mit Gott. Was immer zu empfehlen ist, ich bleibe nicht alleine. Also denke nach, schreibe es nieder und bleibe nicht alleine. Und das kannst du aber auch anwenden auf eine Lebenszielplanung. Denke nach, wo möchte ich heute in 10 Jahren stehen? Schreibe es nieder. Ich möchte bis da und dahin meinen Master abgeschlossen haben. Ich möchte bis da und dahin Facharzt sein. Ich möchte bis da und dahin vielleicht eine Frau oder Kinder haben, wo man steht. Wenn man es niederschreibt, zeigen alle Studien heute, dass der Erfolg, das dann zu erreichen, massiv größer ist, als wenn man einfach sich irgendwas denkt und in den Tag hinein lebt. Na, wenn die Bücher so, wenn man die so anschaut, dann gibt es da verschiedene Schlagworte, was man da so tun kann zur Therapie. Ändern der inneren Einstellung, sagen sie. Konkrete Änderungen im Alltag, Schulung der Körperwahrnehmung, aha, klingt schon ein bisschen komisch, oder? Entspannungsverfahren, Stimmungs- und Befindlichkeitstagebuch, solche Sachen werden da auch empfohlen in den Büchern. Arbeit mit inneren Bildern, das klingt ja schon ein bisschen esoterisch, oder? Das wird dort vorgeschlagen. Ich zeige euch nur mal, was uns die Bücher zeigen, hier. Ja? Aber die Bücher zeigen auch noch andere Sachen. Und jetzt, wo ich zum Ende von den Büchern kam, mir ist der Mund offen stehen geblieben. Und das muss ich mit euch zeigen. Aber ich bringe noch ein Zitat vorher. Vielleicht kennt ihr den James Apple. Der ist Chirurg und Arzt im Tschad, in dem Krankenhaus Beret. Schon gehört? Im Internet seinen Blog gelesen vielleicht? Und er schreibt was Interessantes, weil er arbeitet viele Tage, er arbeitet oft 100 Stunden die Woche oder länger. Und die Frage ist, warum ist er nicht im Burnout? Und er schreibt hier in seinem Buch, I have to have time to myself or I could spend all day, every day at the hospital. Ich brauche Zeit für mich selbst, denn ich könnte eigentlich jeden Tag, den ganzen Tag lang im Krankenhaus verbringen. Aber dann schreibt er noch was anderes. It's so easy to get overwhelmed and sucked into work. Es ist so leicht, dass ich mit allem überwältigt werde, dass es mir alles zu viel wird und ich einfach in die Arbeit hineingesaugt werde. I could lose myself and who I am in the incredible, never-ending needs of a place like Beret. Also ich könnte mich selbst verlieren. Ich könnte an einem unglaublichen Ort never-ending needs, nie endende Bedürfnisse an einem Ort wie Beret, diesem Krankenhaus im Tschad. Und dann schreibt er was Interessantes. But this time the sacrifice saved a life. It was worth it. Das heißt, dieses Mal hat das Opfer, das ich gebracht habe, und er beschreibt hier einen Tag, an dem er 24 Stunden lang gearbeitet hat. Und er sagt, dieses Mal da hat es sich gelohnt, weil mein Einsatz im Operationssaal hat ein Leben gerettet. Es war es wert. Und er zieht seinen Wert aus der Arbeit, die er tut. Er sieht, wie ein Mensch aufgrund seines Einsatzes überlebt. Und wir lernen daraus, wenn wir einen ganz großen Wert in dem sehen, was wir tun, dann haben wir eine Kraft und da haben wir Energien, die uns vor dem Burnout bewahren können, nicht müssen. Und er und viele Ärzte von der alten Generation, die konnten 36 Stunden Dienste machen und die komischerweise sind die nicht ausgebrannt. Und heute haben wir ein anderes System. Heute ist alles aufgeteilt in kleine Spezialitäteneinheiten und wir arbeiten und verstehen oft gar nicht mehr und sehen auch gar nicht mehr den Erfolg unserer Arbeit. Man sieht den Sinn nicht mehr, man kommt in die aufgestellte Falle hinein, dass man nicht mehr versteht, warum man eigentlich tut, was man tut. Und so kommt das Buch zu der Schlussfolgerung hier, dass Burnout ein Defizit an echtem existenziellen Sinn ist. Ein existenzieller Sinn weist nämlich das Charakteristikum auf, schreiben Sie hier, dass er zu innerer Erfüllung führt. Dieser hält auch bei Ermüdung und Überforderung an, weil dem Menschen immer mehr in seinem Erleben präsent ist, dass er seine Taten und Handlungen freiwillig und um deren Wertigkeit wegen fortsetzt. Sprich, das, was ich tue, hat einen ganz großen Sinn für mich. Und das habe ich verstanden und das lebe ich. Ein Leben, das einem scheinbaren Sinn folgt, geht erlebnismäßig in die Leere. Es ist kräfteraubend und erzeugt Stress. Burnout, möchte ich sagen. Also lebst du ein Leben, das existenziellen Sinn gibt, ist die Frage. Und wenn es das nicht tut, Burnout, die Folge. Hier nochmal, was gibt laut den Büchern, nicht laut meiner geistlichen Literatur, was gibt Sinn im Leben? Und was ist ein Scheinsinn? Sinn ist immer schöpferisch, Hingabe, gestalterisch, kreativ, erlebnisreich, persönlich. Und wir haben demgegenüber den Scheinsinn. Statt schöpferisch, erschöpfend. Statt Hingabe, Hergabe. Ja, seht ihr, das wäre Agape, das wäre so ein Stück weit Eros. So, ich gebe mich hin für den anderen, beim anderen ich verkaufe mich billig und ich lande auf der Schattenseite. Persönlich, sachlich, frei, gezwungen, verantwortlich, verpflichtet. Das eine erfüllt trotz Müdigkeit, während das andere entleert trotz Entspannung. Und das ist was, was sich jeder Prediger, Arbeiter hinterfragen muss. Wo stehe ich und warum stehe ich da? Schreibe ich es auf? Schreibe ich es nieder? Bleibe ich nicht alleine damit? Die beste Therapie bei Burnout, schreibt das Buch, mehr Erfahrungen durch Sinnen der Seele. Klingt ein bisschen komisch, aber er erklärt es hier. Sinnen der Seele sind Freundschaftsbeziehungen, Familienbeziehungen, Liebesbeziehungen, sozial gegründet. Mehr Erfahrungen in der Beziehung zu Natur und Heimat, mehr Gespräche führen mit Menschen, fördert Vertrauen, mehr Sinngefühl im Denken, was Gespür bei Menschenführung, aber auch in dem Buch Transzendenz, Zusammenhang von unserer Endlich- und Unendlichkeit betrifft. Spannend, ha? Schreiben Sie in einem säkularen Buch was von Transzendenz. Dabei sollen alle ihr Sinnbedürfnis stillen, nur so können wir der aktuellen Sinnlosigkeit unserer westlichen Kultur entfliehen. Als ich das gelesen habe, hier, ja, habe ich gedacht, jetzt, es gibt's ja nicht. Schreiben die hier, dass wir die Transzendenz brauchen, schreiben die hier unsere geistlichen New Start-Prinzipien rein. Nur ein bisschen mit so verschachtelten Worten. Schauen wir doch, wir haben hier einen geistlichen Tie. Wir haben hier so eine Verbindung zum Geistlichen. Schreiben Sie in dieses Buch hier rein, dieses Zitat, das wir vielleicht unseren Freunden damals ins Tagebuch reingeschrieben, oder wie hieß das damals, das Klassenbuch, Poesiealbum reingeschrieben haben. Willst du glücklich sein im Leben, trage bei zu anderer Glück, denn die Freude, die wir geben, kehrt ins eigene Herz zurück. von Goethe. Jeder kennt es. Und das schreiben die hier rein, ins medizinische Buch. Ja. Dann schreiben sie noch was anderes. Der Mensch, der den Sinn des Glücklichseins und Glücklichmachens anderer zu oberst auf der Prioritätenliste hat, wird, was macht er? Er wird exzellenten Gewinn auf lange Sicht generieren. Das schreibt der Herr Dr. Jacke hier in seinem Buch. Da habe ich mir gedacht, das ist doch alles äußerst spannend, ja? Das schreibt er hier in seinem Buch über Burnout an die Ärzte unserer heutigen Zeit. Solche Sachen. Und da habe ich mir gedacht, analysieren wir das mal und schauen wir, in unserem Leben gibt's eben diesen Sinn. Aber das Problem ist, dass wir verschiedene Sachen haben, die uns Sinn geben. Also dem einen gibt Sinn leider, dass er ein großes Haus und ein Auto haben möchte und diesem Ziel nachjagt und es dann auch erreicht, aber dann, wenn er es hat, dann ist er nicht zufrieden. Dem anderen gibt Sinn, wenn er diese eine Partnerin endlich gewinnt. Dann hat er das erreicht und er schafft es vielleicht in diese Beziehung hinein und dann irgendwo, als er da drin ist, merkt er, es ist immer noch nicht das, was ich eigentlich wollte. Und so merken die Leute heute nicht mehr, was wirklich einen Sinn gibt, was wirklich füllt. Sein falsches Verständnis entstanden, was Arbeit ist und was Freizeit ist, was Alltag und was Hobby ist. Und wisst ihr, Ellen White schreibt, Religion and business are not two separate things, they are one. Das heißt, Religion und unser geschäftiger Alltag, das sind keine zwei unterschiedlichen Sachen, die wir trennen könnten. Das ist das Gleiche. Das heißt, wenn wir im Alltag nicht das machen, was uns auch Sinn gibt und was uns füllt, dann sind wir auf dem Weg zur Sinnentleerung, zu Burnout. Und was schreibt sie noch? We are not to use up all the strength of brain, bone and muscle in worldly business interests. Wir sollen nicht unsere ganze Kraft, unsere Gedankenkraft, unsere Muskelkraft in weltlichen Unternehmen investieren, denn wenn wir das tun, for if we do so, we imperil our spiritual interests. Wir setzen unsere geistlichen Interessen aufs Spiel and we shall lose an eternity of bliss. Das ist das Ende. Unser ewiges Heil steht auf dem Spiel. Also, wie schaffe ich's, frage ich mich, hier die Balance zu finden aus dem Arbeiten und dem, was mir Lebensfreude schenkt. Wie schaffe ich diese Balance? Ha? Ich glaube, das Geistliche ist die Antwort. Das muss die Antwort sein. Das ist das, was wahren Sinn gibt. Das müssen die Menschen draußen verstehen. Ich halte Seminar vor Menschen in der Welt und bringe das Geistliche mit rein und sie verstehen's. Natürlich machen wir das nicht so tief dann, aber ein bisschen was von dem Vorgeschmack. Und normal machen wir eine Gruppenarbeit jetzt, aber die Zeit haben wir nicht, aber wir schauen einfach zwei, drei Texte an aus den ersten beiden Sachen hier. Also den Petrus, da brauchen wir gar nicht die Texte lesen, weil das ist was für Leute, die jetzt zum Beispiel nicht viel Bibelerfahrung haben. Aber ihr kennt die Geschichten. Schaut mal ganz kurz, der Petrus. Diese Geschichten, die Bibeltexte, die ich da genannt habe, das sind seine größten Versagen, die dem Petrus passiert sind. Was waren die wichtigsten Tiefschläge im Leben des Petrus? Verrat von Jesus. Das wäre hier wahrscheinlich Johannes 18, 17 wahrscheinlich gewesen. Weiter. Wo er untergegangen ist. Das war am Anfang seiner Reise, Matthäus 14, genau. Was sind andere große Tiefschläge gewesen?
Jesus kündigt sein Leiden an und Petrus sagt, bitte ja nicht.
Jesus kündigt sein Leiden an und bitte ja nicht. Hier. Oder hier, glaube ich. Ja, hier. Habe ich auch mit dabei. Absolut. Und was war sogar die Reaktion dann da drauf? Kurz vorher hat er ihn sogar noch als Gott erkannt und sagt, du bist der Christus. Weil da fragt er ihn noch, was sagen die Leute? Was sagt ihr aber, dass ich bin? Du bist der Christus. Und kurz danach dann sagt er, das geschehe nur dir nicht, dass du dein Leben lassest. Und dann sagt er, was? Weiche von mir, Satan. Heftige Sache. Das sind die großen Rückschläge. Und irgendetwas ist passiert, dass der Petrus dann eine Bekehrungserlebnis hat und dass er dann etwas, eine Botschaft predigt, wo sich wie viele Tausend taufen lassen? 3000 Leute. Und wir haben da die Predigt gestern Morgen drüber gehört und mein Herz hat frohlockt, als ich gesehen habe, dass er diesen Text nimmt. Und es ist einfach schön, ich lese es gerade nochmal schnell, Apostelgeschichte Apostelgeschichte 2, Vers 21 und 22. Da schreibt er hier: Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll selig werden. Das predigt der Petrus in seiner großen Erweckungspredigt. Wer den Namen des Herrn anrufen soll, der soll selig werden. Vers 22, ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Und jetzt kommt es. Auf wen weist er hin? Auf den Jesus. Jesus von Nazareth, den Mann von Gott unter euch mit Taten und Wundern und Zeichen erwiesen, welche Gott durch ihn tat unter euch. Denselben habt ihr genommen durch die Hände der Ungerechten und ihn angeheftet und erwürgt. Er weist hin auf den Erlöser, auf Christus, und er sagt, er ist offenbart worden durch Zeichen und Wunder, die was und wie geschehen sind. Von Gott, durch ihn, der Schlüssel. Meine Lieben, haltet das im Hinterkopf und lasst uns kurz auf den brennenden Busch schauen. In diesen Versen hier, und wir wollen den Mose jetzt hier als zweites Beispiel dazu nehmen, 2. Mose 2, Vers 11. Ich lese da draus jetzt gerade, ja, ich lese vielleicht ein, zwei Verse da draus. 2. Mose 2, Vers 11 lese ich gerade. Zu den Zeiten, da Mose war groß geworden, ging er aus zu seinen Brüdern und sah ihre Last und ward gewahr, dass ein Ägypter schlug seine Brüder der Hebräischen einen. Und er wandte sich hin und her und sah, dass kein Mensch da war. Er schlug den Ägypter und scharte ihn in den Sand. Und demgegenüber auch hier ein Versagen des Mose, wie ein Versagen des Petrus. Und dann kommt es doch zu einer Änderung des Denkens, oder? Was hat sich geändert bei Mose? Was war die große Schlüsselerfahrung, die ihn nach weiteren 40 Jahren in der Wüste dazu bereit gemacht hat, jetzt den Auftrag doch umsetzen zu können? Ja. Er selber kann es nicht. Und wie hat er das erkannt? 2. Mose 3. Du hast es völlig gut gesagt, das ist genau das. Und der Engel des Herrn erschien ihm in einer feurigen Flamme aus dem Busch. Und er sah, dass der Busch mit Feuer brannte und war doch nicht verzehrt. Und was passiert, als er zu diesem brennenden Busch kommt? Er zieht seine Schuhe aus, er legt seinen Stab ab. Die Schuhe als Schutz vor den Dornen und den Schlangen der Wüstensandes. Den Stab ein Stück weit als Unterstützung auf dem Weg. Er legt das Letzte, was er so hat, ab. In Demut kommt er zu diesem Busch. Und er sieht wahrscheinlich schon, als er sich dem Busch nähert, in Ferne einen Busch brennen. Und er wundert sich, was könnte ich mich da wundern, wenn in der Wüste ein Busch brennt? Wo soll das Feuer herkommen? Sehr gut. Noch was? Wieso verbrennt er nicht? Hast du das schon mal studiert für dich oder wie kommst du da drauf? Ja, komisch. Ich halte dieses Seminar ungefähr wirklich das 10. Mal oder was und viel länger auch, aber und Gruppenarbeit, und es kam keiner drauf auf diese Frage, also von sich aus, wieso verbrennt der Busch nicht? Wir machen es kurz. Zwei Sachen. Ellen White zu diesem Text. Im 2. Mose 2,11, zu dem ersten Teil, als Mose den Ägypter erschlug, schreibt sie was? Verfiel er in denselben Fehler, den die Väter so oft begangen hatten, wenn sie das Werk, das Gott zu tun verheißen hatte, Entschuldigung, Übersetzung wird schwierig, gell, in die eigene Hand nahmen. Gott wollte sein Volk nicht durch Kriege befreien, wie Mose dachte. Philosophie an der Universität Ägyptens gelernt. Durch Krieg, durch Kraft und Stärke aus eigener Kraft befreien. Er musste erst dieselben Glaubenserfahrungen machen wie Abraham und Jakob, nämlich sich nicht auf menschliche Kraft oder Weisheit zu verlassen, sondern auf Gottes Macht. Amen. Und jetzt der Kommentar zu der Begegnung am Dornbusch. Das habe ich gefunden in einem Buch von Major Ian Thomas. ist kein Adventist, aber ist ein, ist eine große Säule des Glaubens und hat mir extrem viel gegeben in meinem Glaubensleben. Er hat die Fackelträger gegründet und viele Missionsgesellschaften, unter anderem ein Nachfahre davon sind die Liebenzeller Mission und so. Sie sind sehr treue Christen und ich sage euch was, ich finde manches dort auch, was enorm tief geht. Ich lese es euch vor, sein Kommentar zu dem brennenden Busch. Sieh, Mose, jeder alte Busch ist zu gebrauchen. Jeder alte Busch. Wenn nur Gott in ihm ist. Dein Unglück, Mose, ist dieses. Vor 40 Jahren hast du gelehrt in aller ägyptischer Weisheit. Mächtig in Worten und Taten, dein eigenes Blattwerk bewundert. Du dachtest, du bist etwas. Aber du warst in 24 Stunden ausgebrannt und bist 40 Jahre lang nur ein Aschehäufchen gewesen. Wenn dieser Busch, den du bewundert hast, auf seine eigenen Reserven angewiesen wäre, ginge es ihm wie dir. Aber Mose, nicht der Busch hält die Flamme am Brennen. Es ist Gott in dem Busch. Und so ist jeder alte Busch zu gebrauchen. Was du gesagt hast, warum brennt der Busch noch? Weil Gott diesen Busch am Brennen erhält. Weil in der Wüste ist ein Busch innerhalb von 0, nichts verbrannt. Aber hier ist ein Wunder geschehen. Der Busch brennt nicht aus, weil die Flamme von Gott kommt und lodert und brennt. Und dieses Bild, nehmt es mit. Und dieses Bild hat Jesus in seinem Leben umgesetzt. Denn der Paulus, der schreibt dieses Geheimnis, der schreibt immer wieder von diesem Geheimnis, es ist groß, sagt er, und er schreibt an verschiedenen Stellen von einem Geheimnis. Wie heißt dieses Geheimnis? In Kolosser 1, 27? Dieses Geheimnis, das unter den Heiden kundgetan werden soll, welches ist Christus in euch oder in uns? Die Hoffnung der Herrlichkeit. Das ist ein Geheimnis und das müssen wir studieren. Und ich habe das die letzten 2 Jahre studiert, weil ich war an dem Punkt, wo ich ausgeteilt habe, jeden Sabbatnachmittag Flyer raus, Missionsaktivitäten gemacht, Haus-zu-Haus-Arbeit gemacht, viel gemacht. Und am Ende habe ich keine Kraft mehr gehabt. Ich war fertig, wirklich. Ich konnte nicht mehr. Dieses Seminar ist nicht für diejenigen, die nie was machen. Dieses Seminar ist für Leute, die zu viel machen, die manchmal zu viel wursteln, aus guter Motivation heraus, wie ich. Und ich konnte nicht mehr und ich musste einen Break machen und neu überdenken, nachdenken, niederschreiben, habe ich gemacht und mir auch Rat holen bei Gott und bei lieben Menschen. Was ist falsch mit mir? Es funktioniert nicht mehr. Ich kann nicht mehr in einer Tour Missionsaktivitäten machen. Ich merke überhaupt keinen Erfolg und ich bin entleert. Es hat keinen Sinn mehr gemacht. Ein Beispiel, wie es vielen Predigern geht. Sie rackern und geben ihr Bestes, sind den ganzen Tag auf Achse, kommen abends heim und die Frau beschwert sich vielleicht noch, weil sie so spät kommen. Und irgendwo ist der tiefe Sinn nicht mehr da. Irgendwo verloren und man ist in diese Falle hineingetappt, wo man gerade eigentlich nicht hineintappen wollte. Und man hat so vielen Leuten den Tag über vielleicht von der Bibel erzählt und von Gott, aber hat selber irgendwo den Draht verloren auf dem Weg. Und so geht es den Ganzen, die letztlich dort enden. Nur kommen sie auf verschiedene Arten und Weisen in diese Falle hinein. Ja?
Kann es sein, dass Moses verwirrt war, weil er diese Wunder ja erlebt hat, dass er gesagt hat, er kann nicht sprechen? Hat er immer gesagt, er ist kein guter Sprecher. Also irgendwie.
Ja. Mose hatte nach diesen ganzen Jahren der Demütigung in der Wüste kein großes Selbstvertrauen, dass Gott jetzt noch was mit ihm machen kann. Und dann lesen wir in dem Kapitel über den brennenden Busch und ich habe das angestrichen mit einem Leuchtstift, das Wort Ich. Ich will das Volk rausführen, befreien. Ich will dir die Worte geben. Und dann am Schluss sogar, ich will dir den Aaron noch zur Seite stellen und ich will dir den Stab geben und es ist immer Gott, der will und nie der Mose. Und so muss Mose neu lernen, dass es in allen Bereichen von Anfang bis zum Ende Gott ist. Die Frage ist jetzt, unser großer Meister, Jesus, der sagt an verschiedenen Stellen, folgt meinem Beispiel. Ja, das finden wir auch in den Einsetzungstexten zur Fußwaschung. Deswegen folgen wir seinem Beispiel und tun es heute ihm gleich. Und er sagt es an verschiedenen Stellen. Und der Paulus, der sagt es dann auch in 1. Korinther 11, 1. Folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi folge. Aber was heißt es jetzt, dem Christi Beispiel zu folgen? Dem Christus, der jeden Tag von früh bis Abend gearbeitet hat und nicht im Burnout landete. Was können wir von ihm lernen? Das ist jetzt das Wichtigste von dem Seminar. Heißt es das hier, was ich auf den Philippinen erlebt habe? Dass sich Leute ans Kreuz schlagen lassen, heute noch. Sie folgen dem Beispiel Christi. Ist überzogen, natürlich heißt es das nicht. Aber manche verstehen das so. Kein Leben war mehr erfüllt von Arbeit und Verantwortlichkeit als das Leben Jesu. Und doch, wie oft finden wir ihn im Gebet? Wie beständig war seine Verbindung mit Gott, schreibt sie. In seinem Leben, das ganz dem Wohl anderer geweiht war, völlig aufgegangen für die anderen, für uns, für dich und mich, hielt Christus es für notwendig, den Trubel der Reisewege und die ihm Tag für Tag nachfolgende Menge zu meiden, seine Aufgabe und die Berührung mit den menschlichen Noten manchmal zu unterbrechen, die Zurückgezogenheit zu suchen und eine ungestörte Gemeinschaft mit dem Vater zu pflegen. Wir kommen langsam hin. Eins mit uns, als Teilhaber unserer Nöte und Schwachheiten, war er ganz von Gott abhängig und suchte überall in der einsamen Natur im Gebet göttliche Kraft, um den kommenden Pflichten und Schwierigkeiten gewachsen zu sein. In einer Welt der Sünde ertrug Jesus seelische Kämpfe und Qualen, in der Gemeinschaft mit Gott aber entledigte er sich aller ihn fast erdrückenden Lasten. Und was fand er? Er fand Trost. Und was noch? Freude. Das brauchen wir, Trost und Freude aus der Quelle Gottes. Aber was hat Christus eigentlich gemacht? Was hat er denn gemacht? Wie lange habe ich Zeit? Sehr gut, weil sonst hätte ich den Text nicht erklärt. Was hat Christus gemacht? Und jetzt kommt der Schlüsselpunkt von dem Seminar. Ich möchte euch mal wirklich vor den Kopf stoßen. Wir lesen jetzt zusammen und ich habe euch Bibeltexte ausgeteilt und wir lesen nacheinander, lesen wir jetzt diese Texte. Zwei Texte sind die ersten zwei und wisst ihr, wo die Texte alle her sind? Sind alle aus dem Johannesevangelium. Johannes war inspiriert auf diese Sache hinzuweisen, 8-mal hat er hingewiesen und noch mehr versteckt, aber 8-mal ganz offensichtlich und wir lesen die gerade. Johannes 5, 19 und 5, 30, das sind die ersten, ich weiß nicht, wer diesen Text hat von euch, den darfst du die beiden gerade lesen, nacheinander weg einfach. Moment, ich
sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus selbst tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut gleicherweise auch der Sohn. Und 30, ich kann nichts von mir selbst aus tun, wie ich höre, so richte ich. Und mein Gericht ist gerecht, denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters, der mich gesandt hat.
Vielen Dank. Johannes 6, 38 und 7, 16.
Denn ich bin aus dem Himmel herabgekommen, nicht damit ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Und 7, 16. Jesus antwortete ihnen und sprach, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat.
Wunderbar. Jetzt 8, 28 und 12, 49.
Darum sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin. Und ich tue nichts von mir aus, sondern wie mich mein Vater gelehrt hat, so rede ich.
Wunderbar. Und 12, 49 noch.
Denn ich habe nicht aus mir selbst geredet, sondern der Vater, der mich gesandt hat, er hat mir ein Gebot gegeben, was ich sagen und was ich reden soll.
Vielen Dank. Wir haben sogar noch zwei, 14,10 und 14,24, auch im Johannesevangelium. Habt ihr das zufällig oder wer hat das mitbekommen? Geht das? Sonst kann ich es auch lesen.
Ja, okay. Sehen, oder? Sehen. Glaubst du nicht, dass ich im Vater und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, die rede ich nicht von mir selbst. Der Vater aber, der in mir wohnt, der tut seine Werke.
Vielen Dank. Ich lese noch den Vers 24 als abschließenden Text. Und wir haben hier eine Reihenfolge, die sich durch das Johannesevangelium zieht, wo er immer wieder darauf hinweist, der Johannes, auf den gleichen Sachverhalt praktisch. Und ich lese hier noch im Johannes 14, Vers 24, den letzten, den ich da gefunden habe. Wer mich aber nicht liebt, der hält meine Worte nicht. Und das Wort, das ihr hört, ist nicht mein, sondern des Vaters, der mich gesandt hat. Ein Wort kommt in allen diesen 8 Texten vor. Ein einziges Wort. Welches Wort kommt in allen Texten vor?
Nicht allein.
In einem Text, genau. Das stimmt. 2 Worte kommen sogar in allen Texten vor. Der Vater und das Wort nicht. Oder nichts. Ich tue nichts aus mir oder nicht mein Wille, sondern sein Wille. Und das steht in jedem dieser Texte drin. Und es ist unglaublich, wenn man das erstmal so runter distilliert. Und ich frage, was hat Christus gemacht, als er auf dieser Erde war? Was hat Christus gemacht? Weil wir sollen ja seinem Beispiel folgen und im Hinterkopf haben, dass wir ja nicht in einen Burnout kommen wollen. Also was hat er in seiner ganzen Geschäftigkeit gemacht? Erstmal hat er, und es tut mir leid, es so zu sagen, er hat nichts gemacht. Erstmal. Jetzt kommt gleich dieses Aufbrausen. Christus sagt immer wieder, ich tue nichts von mir selbst. Nicht meine Worte, sondern seine Worte. Und bei 80% von den Wundern, die er liest, was sagt er? Vor oder nach dem Wunder jedes Mal das Gleiche. Manchmal faltet er die Hände oder er blickte auf und dankte Gott und es geschah so. Und ich stelle mir vor, wie Jesus jeden Morgen im Gebet zu dem Vater kommt und sich abholt, was an diesem Tag dran ist. Ich stelle mir vor, wie er Gott fragt, was möchtest du, Vater, dass ich heute tue? Weil nicht ich, sondern alles bist du. Und das müssen wir verstehen und mit in unser Leben nehmen, dass wir das ihm gleich machen, dass wir das von ihm lernen. Und er sagt dann eines Tages, wahrscheinlich am Morgen, wo vielleicht dieser ganze Tag ist, mit am Schluss der Speisung der 5000 und der Heilung von verschiedensten Leuten, die zu ihm kommen, dann sagt er vielleicht, Vater, nicht was ich möchte, sondern was du möchtest, soll heute geschehen. Und wenn es viel ist, so sei es viel. Und wenn heute nicht viel dran ist, dann ist es einfach nicht viel, aber dein Wille geschehe. Und er sagt, euer Herz erschrecke nicht, glaubt an Gott und glaubt an mich, in meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. Und diese Wohnungen bereitet er und er möchte in dem Kapitel, Kapitel 14, verweist er immer wieder, wie das funktionieren soll. Dass wir dorthin kommen und bei ihm wohnen. Weil da sagt er in dem Kapitel 14 allein, da sagt er zweimal, nicht ich, sondern der Vater. Indem er was macht? Indem er einen anderen Tröster sendet. Indem er jemanden sendet, der uns hilft. Einen Helfer sendet. Indem er das macht, was zu Pfingsten passiert ist. Und was vorhergesagt ist im Alten Testament, was vorhergesagt ist im Psalm 133, als David sieht, wie das Öl vom Haupt durch den Bart des hohen Priesters auf dem Berg Zion die Gläubigen hinabtropft und als sie gesegnet sind, denn es heißt, dort ist ewiges Leben und Freude. Und dort ist die Kraft, allein von dem Heiligen Geist, den er uns sendet. Und warum? Weil wenn wir wie Christus leben, dann sollten wir das doch so machen, wie Christus das gemacht hat. Und was hat er gemacht? Gott hat ihm alles gewirkt. Aber das Interessante ist jetzt, dass Christus das übernimmt, was Gott für ihn gemacht hat. Christus jetzt möchte in uns durch seinen Geist wohnen, in einem jeden von uns. Und deswegen sagt er, es kann noch Größeres geschehen, als wie das, was bisher geschehen ist. Jetzt frage ich mich aber, warum habe ich hier Matthäus 25 dem gegenübergestellt? Wisst ihr, was in Matthäus 25 steht? Verschiedene Gleichnisse, genau. Und da kommt es am Schluss zu dem Gericht, wo es die Schafe und die Böcke hat. Stellt euch vor, hier sitzen die Schafe, stellt euch vor, hier sind die Böcke. Oder wir drehen es um. Entschuldigung, du kannst noch schnell rüber. Die Schafe zu meiner Rechten, die Böcke zu der Linken. Und was sagt er zu den Schafen? Geht ein, ihr Gesegneten, das ererbt das Reich, das euch bereitet. Und die Frage ist, warum gehen die ein? Warum? Das ist doch jetzt die Frage, oder? Warum gehen die ein? Was sagt ihr, warum gehen die Gerechten, warum gehen die Schafe zu Rechten ein und die anderen nicht? Was sagt die Bibel? Wenn ihr es nicht kennt, wir können es auch lesen, aber ich glaube, ihr kennt es, oder? Wisst ihr noch, was dann da steht? Haben, also ich kann euch ein, zwei Sachen daraus sagen, was es da heißt. Die erwähnt hier, da wird dann der König sagen zu denen in Vers 34 zu seiner Rechten, kommt her, ihr Gesegneten, ererbt das Reich, das bereitet ist von Anbeginn der Welt. Warum? Jetzt kommt die Antwort, denn was? Ich bin hungrig gewesen, ihr habt mich gespeist, ich bin nackt gewesen, ihr habt mich gekleidet, ich bin und so weiter. Ja. Aber das ist doch jetzt irgendwie falsch, oder? Das ist doch ein Widerspruch zu dem hier. Die haben was getan, verschiedenste Werke vorgewiesen, und die kommen rein ins Reich, die bekommen den Lohn. Hier, der hat gar nichts getan, weil der Vater in ihm was bewirkt hat. Da habe ich mir gedacht, irgendwo, das passt nicht. Versteht ihr, was ich meine? Das passt nicht ganz zusammen, weil die haben so viele Sachen getan. Und deswegen ererben sie das Reich. Habe ich doch hier gelesen. Aber ich sage so, ich hab die Antwort gefunden. Und das ist die Antwort, die uns auch vor dem Burnout bewahrt. Weil die haben viele Sachen gemacht, wie ich auch damals viele Aktionen gemacht habe. Aber es steht noch was anderes drin. Und es ist ein wunderbares Wort in dem Vers, in dem Kapitel 25 von Matthäus. Wisst ihr was? Als er ihnen diese ganze Liste gesagt hat, dann antworten sie was? Ein Wort antworten sie. Wisst ihr, was sie antworten? Wann? Das ist es. Da habe ich es gefunden. Und wie oft höre ich in den adventistischen Predigten, das sind die Merkmale der Nachfolger Jesu. Sie kleiden, sie geben zu trinken, sie speisen die Hungrigen. Natürlich machen sie das. Aber sie wissen es gar nicht. Sie merken es gar nicht. Warum? Warum merken sie es nicht? Absolut, weil was anderes in ihnen das eigentlich tut. Da lebt der Geist Gottes in ihnen und es passiert automatisch. Und sie kriegen es gar nicht mehr mit. Und am Schluss fragen sie, ja, wann haben wir denn das gemacht? Ja, wisst ihr, die Böcke, die sind in Matthäus 7 beschrieben. Und wie antworten die Böcke? Haben wir nicht in deinem Namen große Werke gemacht? Und die ganze Liste konnten sie ihm auflisten und was sagt er zu ihnen? Geht doch weg, ich kenne euch nicht. Christus kennt diejenigen, die ihn in seinem Herzen wirken lassen. So stark, wie stark? Dass sie es gar nicht mehr selber merken, dass sie es tun. Und das ist die Kraft. Dann ist die Kraft ganz von ihm. Dann sind wir bewahrt vor dem Burnout. Dann sind wir ganz auf der Glaubensseite. Da wollen wir hin. Und dann merken wir diese Fragebögen zum Burnout-Syndrom. Die sind ganz stark immer auf meiner Arbeit, auf dem Ich, meine Arbeit, Anerkennung, Frust und der Wert meiner Arbeit. Es ist ein egozentrisches Bild, in das wir verfallen sind. Viele, und das ist eines meiner Lieblingszitate, viele haben die Vorstellung, dass sie einen Teil des Werkes alleine tun müssen. Sie haben sich Christus in Bezug auf die Sündenvergebung anvertraut. Doch jetzt suchen sie aus eigener Kraft recht zu leben. Doch jede solcher Bemühungen ist zum Scheitern verurteilt. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr wie viel tun? Nichts tun! Unser Wachstum in der Gnade, in Freude, unsere Nützlichkeit, alle sind von unserer Einheit mit Christus abhängig. Nur in der Verbindung mit ihm. Täglich, stündlich, wie? Indem wir in ihm bleiben, wachsen wir in der Gnade. Er ist nicht nur der Anfänger, sondern auch der Vollender des Glaubens. Christus am Anfang, am Ende und in Ewigkeit. Er muss mit uns sein, nicht nur am Anfang und wieder am Ende des Wandels, sondern wie auf jedem Schritt des Weges. Amen. Das brauchen wir. Was müssen wir tun? Erstmal nichts. Zweitens, ja, konstante Abhängigkeit zum Weinstock, zu seinem Wort. Völliger Verlass auf Christus, auf sein Wort. Beständiges geistliches Aufnehmen seines Lebens durch Aufnahme seines Wortes. Und diesen Schritt musste ich hart lernen, Den musste jeder, Abraham, Isaak, wir haben es gelesen, der Mose 40 Jahre, ich hoffe, es braucht nicht 40 Jahre bei jedem. Den muss jeder lernen. Jeder von uns muss das neu lernen. Ich musste zurück, als ich diese vielen Aktionen gemacht habe. Jetzt bete ich, lieber Gott, zeig du mir, wen ich heute von dir was erzählen soll. Es gibt Tage, wo er mir einfach mal so innerlich zeigt, ich darf auch mal durchatmen und nichts tun. Und es gibt Tage, wo so viel mehr geschieht, als ich nie gedacht hätte am Anfang des Tages. Aber da möchten wir alle hinkommen, dass er Schritt für Schritt uns führt und zeigt, was ist heute dran. Wie kann ich dich gebrauchen, dort wo du bist. Und da drin zu leben, das möchte ich, dass wir alle in diese Schule hineinkommen. Schritt für Schritt mit unserem Jesus. Das ist eines meiner Top-Favorite-Zitate von Ellen White. Ich habe es nur auf Englisch hier, es tut mir leid. Aus dem Leben Jesu. All true obedience comes from the heart. It was hard work with Christ. And if we consent, he will so identify himself with our thoughts and aims. So blend our hearts and minds into conformity to his will, that when obeying him, we shall be but carrying out our own impulses. Auf Deutsch, alle wirkliche Gehorsam kommt vom Herzen. Es war Herzensarbeit mit Christus. Und wenn wir darin einstimmen, dann wird er sich so mit uns identifizieren, mit unseren Gedanken und mit unseren Zielen. So unsere Herzen vermischen und unsere Gedanken, unseren Verstand in Einstimmung, in Einklang mit seinem Willen bringen, dass wenn wir ihm gehorchen, dann werden wir nichts anderes tun, als unsere eigenen Impulse ausführen. Das heißt, wir merken es gar nicht mehr. Wir leben und wandeln und handeln aber so, als würde es Christus selbst tun. Das ist das Ziel, ein hohes Ziel. All die Ängste, all die Wünsche bei Burnout, um es mal aufs Burnout jetzt anzuwenden. Wenn Christus in mir ist und sein Leben voll mich regiert, dann brauche ich keine Angst haben vor Ablehnung. Dann brauche ich keine Angst haben vor Versagen oder als Verlierer dazustehen. Und auch meine ganzen Wünsche werden sich so ändern, dass sie Sinn machen. Da darf es schon vielleicht ein Wunsch sein, dass man materielle Sicherheit hat. Ja, aber Christus wird dir zeigen, was das bedeutet. Ob das ein kleines Haus oder eine Wohnung ist, er wird es dir ins Herz geben und du wirst zufrieden sein. Und du wirst nicht ständig mehr wollen. Und so schreiben sie am Ende von diesem Buch hier, Burnout, also ich sage das als Christ jetzt noch dazu, der Mensch hat nur eine Frage, die ihm sein Leben aufgibt. Wir kommen jetzt zum Ende. Welche Frage sagt die Welt hier? Welche Frage gibt uns das Leben auf? Es ist die Frage nach dem, was der Mensch aus seinem Leben macht. Stimmt das? Wohin er geht, kurzum, welchem Sinn er seinem Leben gibt. Und ich kann dazu Amen sagen. Das stimmt. Das ist doch die Frage. Was möchte ich in meinem Leben? Was möchte Gott, dass ich in meinem Leben tue? Ihm die Ehre geben und Menschen zu gewinnen für seine Ewigkeit. Burnout, was schreiben die hier? Versucht sie zu zwingen, diese Frage zu beantworten. Das ist hart. Das sagt dir jemanden, hey, Burnout, wenn du hast, es wird dich dazu führen, dir mal die Frage zu stellen in deinem Leben, was ist denn überhaupt der wirkliche Sinn? Noch eins, sich dem Sinn des eigenen Lebens anzunähern, ist der Hauptfaktor für Erfüllung und Zufriedenheit im Leben. Burnout bedeutet die immer dringendere Gewissheit, den Sinn des eigenen Lebens nicht ausreichend zu ergreifen, schreibt die Welt. Können wir das nachvollziehen? Wenn ich im Burnout bin, wenn vielleicht ein guter Predigerfreund von mir im Burnout ist, dann ist er in die Falle getappt. Er ist vorbeigegangen an dem Sinn, an der Sinnfrage, weil er in Arbeit und in verschiedenen Strukturen gefangen ist. Natürlich aus guter Motivation meistens heraus. Und dann muss er diesen Schritt rausmachen und sagen, Christus, neue Inventar, Neustrukturierung meines Lebens. Was möchtest du wirklich, dass ich tue? Und was bleibt? Als Christ bin ich im Burnout muss ich mir die Identität und meine Sinnfrage stellen. Wozu bin ich hier? Wozu hat mich Gott geschaffen? Wer tut eigentlich was in meinem Leben? Wer handelt in meinem Leben? Wer ist die Führung? Wer ist die Kraft? Bin ich's? Oder ist es wirklich jeden Tag Schritt für Schritt Gott? So dedicated and committed. Es ist schön, für was zu brennen. Aber lasst uns das Bild des Mose und des brennenden Busches mitnehmen in unser Leben. Wenn ich selber brenne, dann bin ich schnell abgefackelt. Wenn Gott in mir brennt, dann ist es eine Flamme, die Bestand hat. Denken wir also nach über unser Leben, schreiben wir nieder, wo wir stehen und wo wir hinwollen, und bleiben wir nicht alleine und bitten unseren Gott, dass er uns dabei hilft. Burnout in Christus ist möglich, manchmal nötig, möchte ich behaupten, weil nicht mehr vollständig in Christus. Oder wie C.S. Lewis es sagt, Gott flüstert zu uns in unseren Vergnügen. Er spricht mit uns in unserer Gewissenhaftigkeit. Aber wann schreit er? Er schreit in unserem Schmerz, in unserer Depression und in unserem Burnout. Schreit Gott zu uns und schreit in mein Leben und dein Leben hinein. Strukturiere dich neu. Und wenn du im Burnout bist oder in der Depression stehst, dann kannst du, oder du kennst jemanden, der da drin ist, dann kannst du ihm sagen, Christus ruft nicht nur gerade zu dir, er hilft dir auch durch. Er trägt dich durch. Und er macht was Besseres draus, als vorher war. Die Literatur, gerade am Ende von dem Seminar, die beiden medizinischen Bücher, finde ich sehr gut. Sie können uns schon mal viele Gedankenanstöße geben oder Freunden von uns, die gerade im Burnout sind, um Schritte zu identifizieren, die vielleicht schief liegen. Das Medizinische hat seinen Teil, aber ich sage euch auch das Geistliche. Und da habe ich eine Menge an Büchern gelesen, weil ich leider echt ganz, ganz tief in dieser Falle war. Und ich fast meine geistliche Erfahrung, meinen Glaubensweg aufgeben wollte, weil ich gedacht habe, es macht ja alles keinen Sinn mehr. Ich habe mich so abgerackert. Und diese Bücher haben mir geholfen, das zu verstehen. The Saving Life of Christ, Christus in euch, Dynamik des Lebens von Ian Thomas ist eins der besten, finde ich. Und dann die Bücher von Hans-Peter Reuer. Wunderbare Bücher. Du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst. Und nach dem Amen bete weiter im Alltag mit Christus unterwegs, mit Jesus unterwegs. Dann von Tozer, The Pursuit of God und das normale Christenleben von Watchman Nee. Einfach ältere Bücher schon, aber genauso gut, nur in der älteren Sprache geschrieben. Hans-Peter Reuer hat das Ganze in moderneres Deutsch übersetzt einfach. Und wir finden auch in der adventistischen Literatur ein bisschen was, aber sehr wenig, sehr wenig. Better Beggars, Predigt von Ivor Myers, super dazu. Vom Bruder Scheidinger, die 2005er Serie über Rechtfertigung und Heiligung, bringt genau das raus. Steps to Christ mit neuen Augen lesen, ich kann es euch nur empfehlen, lest mal dieses Buch mit diesen Augen und In Jesus bleiben von Helmut Haubeil, das grüne Buch, Band 2, geht nur um dieses Thema. Als ich den Helmut Haubeil vor 2 Wochen getroffen habe und ich mit ihm Zeit hatte, da hat er mir gesagt, seit 5 Jahren erst betet er jeden Tag ein Gebet, das in diesem Bereich ihm hilft, in Christus zu bleiben. Ich sag's euch noch schnell, jeden Morgen betet er, dass Gott ihn bewahren möge vor dem Widersacher, dem Satan, vor den bösen Mächten, den bösen Engeln, vor Menschen, die ihn wegbringen vom Christus und zuletzt vor dem Ich, von dem Selbst, dem größten Feind. Mögen wir dieses Gebet täglich beten und bewahrt bleiben und dadurch Christus in uns leben, dass wir bewahrt sind vor den Einflüssen der übernatürlichen Mächte, der Mächte anderer Menschen und Gedanken und dem größten Feind, der so schwer zu bezwingen ist, dem Ich. Ich danke herzlich für die Aufmerksamkeit und bin für Fragen noch gerne kurz offen.